Wir haben dann die Kooperationsprofile mal herausgearbeitet über den Blick der Netzwerkmanager, in etwa 50, schwankte etwas, je nach den verschiedenen Institutionen, die wir da befragt haben, Schulen, Betriebe, Kommunen, Weiterbildungseinrichtungen. Ich zeige Ihnen nur die Schulen. In den Lernregionen interessant ist nur Folgendes. Es war eine stärkere Einbeziehung nicht so sehr gewünscht. Die waren vielleicht auch schon da. Man sah so viele Kooperationshindernisse in Schulen. Die Zunahme der Kooperation während einer achtjährigen Laufzeit war mittelmäßig. Und wenn Sie aktiv waren, ein Netzwerk knoten, also Sie brauchen ja einen Organisator, einen Kümmerer in Netzwerken, das waren die Schulen selten. Warum? Man hat uns gesagt, es ist einfach für Schulen manchmal so schwierig, nach wie vor in ihren bürokratischen Strukturen Erlaubnis zu haben für offene Formen der Kooperation. Der Integrationsprozess war manchmal sehr mühsam, gewollt. Ändert sich auch etwas zurzeit, gar keine Frage. Aber Schulen tun sich da schwerer als zum Beispiel Weiterbildungseinrichtungen. Interessant, Kooperationsprofil der Betriebe. Es war von allen gewünscht, dass Betriebe sehr viel stärker sich an diesen Kooperationen beteiligen. Aber auch die Kooperationshindernisse wurden als sehr stark eingeschätzt in den Lernregionen. Warum? Weil die Betriebe auf Win-Win-Situationen achten und die Win-Situation auch für den eigenen Betrieb muss unmittelbar ersichtlich sein. Nur ein soziales Engagement ist zu wenig für Betriebe. Das ist ein Hindernis. Aber man hat sich verstärkt auch beteiligt und wenn die Betriebe sich in den Netzwerken engagierten, dann waren sie auch häufiger Netzwerkknoten, haben sich engagiert, stärker engagiert, als das bei den Schulen manchmal möglich war. Fand ich interessant, diese Differenz. Aus einer anderen Studie, die jetzt dann im Belz Verlag im Herbst veröffentlicht wird, haben wir Kooperationsprofile von Berufsschulen, Hochschulen, aber übrigens auch von anderen pädagogischen Einrichtungen verglichen. Und hier, ich habe jetzt nur mal die Berufsschule und die Hochschule herausgenommen. Die Berufsschulen haben mit sich selbst untereinander stärker, das zeigt sich in dieser Spitze unten, eine starke Kooperation. Sie haben im Sekundarbereich 1 eine etwas stärkere Kooperation. Mit den Hochschulen auch, aber durchaus noch ausbaufähig. Und zu den anderen Bereichen, das ist zum Teil selbstredend weniger. Elementarbereich, Primarbereich. Die Hochschulen, wiederum die stärkste Kooperation läuft zwischen den Hochschulen, aber dann eine ganz enge Kooperation zur Weiterbildung bereits an den Hochschulen. Die ist enger als die Kooperation der Berufsschulen zur Weiterbildung. Das ist aber gleichzeitig auch ein Auftrag. Ja. Und dann zum Sekundarbereich 2, also durchaus die ersten Annäherungen an das Gymnasium oder auch an berufsbildende Schulen, müssen wir ja wissen, dass aus dem Gymnasium in Bayern beispielsweise nur noch 60% an die Hochschulen gehen, 40% kommen über ganz andere Bildungswege. Also muss die Hochschule sich da auch in ihren Vernetzungen sehr, sehr umorientieren, nicht nur am Gymnasium orientieren, sondern zum Beispiel auch an den beruflichen Gymnasien oder auch an anderen Bildungswegen. Natürlich sind Vernetzungen nicht nur mit Bildungsinstitutionen festzustellen. Und hier hat die Berufsschule ein deutlich breiteres Profil. Sie kooperieren eng mit der Wirtschaft, eng mit den Kammern, eng mit der Bundesagentur für Arbeit. Die Hochschulen, wenn Sie jetzt diese anderen außerschulischen Kooperationsbereiche sich betrachten, ruhen etwas, ich sage das durchaus ironisch, in sich selbst. Da ist man eben Grundlagenforscher, die angewandte Forschung hat manchmal noch eine ziemlich negative Konnotation in manchen Hochschulen. Werden wir uns auf die Dauer, wenn wir die Perspektiven unserer eigenen Studierenden im Blick haben, so nicht leisten können. Aber das ist eine Momentaufnahme, die ist erst 1-2 Jahre alt, wir publizieren sie jetzt gerade. Da sind aber jedenfalls die Berufsschulen deutlich stärker gesellschaftlich vernetzt als jetzt noch die Hochschulen. Kommen wir zur interorganisationalen Kooperation und zur Professionalität und damit zu einigen Aussagen des Neo-Institutionalismus, den ich jetzt nicht referieren will. Natürlich geht auch der davon aus, dass wir formale Strukturen in Organisationen haben, dass Organisationen interessiert sind an Effizienz, aber auch an Legitimität, an Anerkennung durch andere Institutionen. Interessanterweise eine Vielzahl von Studien nachgewiesen. Es gibt eine Formalstruktur, das sind sozusagen die zugewiesenen Aufgaben für Mitarbeiter, und es gibt eine Aktivitätsstruktur, die manchmal ganz extrem abweicht. Man tut etwas anderes, als man eigentlich formal tun sollte, aber auch tun muss. Die Aktivitätsstruktur ist eine Herausforderung auf die Praxis. Und das ist eigentlich mein Hinweis. Der Neoinstitutionalismus ist deswegen so interessant, weil er den Umweltbezug thematisiert, das organisationale Feld thematisiert. Und da kommt er sagt also, Institutionen vernetzen sich. Das sagt ja nicht jede Institutionentheorie oder Organisationstheorie, aber gerade diese Theorie geht davon stark aus. Und das fordert heraus, Isomorphie nennen sie es, oder reflexiv-organisationales Handeln. Was ist jetzt Isomorphie? Das ist eigentlich Change. Aber da gibt es sehr unterschiedliche Formen. Den erzwungene Veränderung, die mimetische Veränderung und die normative Veränderung. Was ist das? Auf was basiert das? Die erzwungene Veränderung, der erzwungene Isomorphismus basiert auf sozialen Druck, auf Abhängigkeit von Erwartungen, die manchmal auch rechtlich zum Ausdruck gebracht werden. Der mimetische Isomorphismus ist der Versuch, ein gelungenes Modell an anderer Stelle einfach nachzuahmen. Vorsicht. Haben wir mit dualen Systemen so oft probiert, war viel in der Entwicklungshilfe. Eine Riesenidee, diese dualen Strukturen. Also da bekenne ich mich mal auch dazu. Nur adaptieren Sie das mal nach Peru oder nach Kolumbien oder nach Laos oder das geht nicht in der Form. Man kann es nur angewandt adaptieren. Die Grundidee kann erhalten bleiben. Das ist die Gefahr eigentlich eines mimetischen Isomorphismus, der davon ausgeht, dass wenn ein Modell mal funktioniert hat, auch in Deutschland, dann funktioniert es auch in anderen Regionen. Aber gucken Sie sich mal die Regionen an. Da ist mir plötzlich die Arbeitslosigkeit viermal so hoch. Oder der Ausländeranteil ist dreimal so hoch. Oder er ist völlig anders zusammengestellt. Oder die demografische Entwicklung ist völlig anders. Vorsicht also mit diesem mimetischen Isomorphismus, mit dem Versuch nachzuahmen. Wir haben den normativen Isomorphismus. Das ist so das, was wir schon auch in den Hochschulen jetzt auch jetzt jedenfalls im pädagogischen, auch wirtschaftspädagogischen Bereichen, glaube ich, unterstreichen, dass wir Anforderungen stellen und dass das die Verbände auch tun an Kooperation. Da kommt mehr die Begründung, warum Kooperation wichtig ist, und es wird eine Norm auch kreiert. Machen Sie das, um auch unserem pädagogischen Mandat gerecht zu werden. Und trotzdem waren wir irgendwie unzufrieden. Wir in unserer Arbeitsgruppe setzen stärker auf ein zweckrational reflektiertes Handeln. Was ist das? Das ist ein Max Weberscher Begriff. Aber was ist das? Man braucht dazu eine hohe Kompetenz, in unerwarteten, in offenen Situationen reflexiv gestalten und selbstbestimmt zu handeln. Und zwar jeder verantwortliche Mitarbeiter. Das geht nicht nur über Regelsysteme, sondern das geht auch über die Kompetenz. Ich bin nicht gegen Regelsysteme, aber es geht ganz stark über die Kompetenz jedes Einzelnen, und wir brauchen da Handlungsspielräume für die Einzelnen. Deswegen brauchen wir, das kennen Sie, eine breite Fachkompetenz, eine hohe Methodenkompetenz, eine hohe Sozialkompetenz, eine hohe und starke auch personale, kulturelle Kompetenz. Überall könnte man hineingehen, aber Sie kennen diese Debatten. Und natürlich brauchen wir eine enorm starke Handlungskompetenz, sich situiert, und das ist übrigens eine Stärke des dualen Systems auch, situiert auf diese neuen und immer wieder anderen Situationen einzulassen, sodass wir nicht, wir würden in der Lehrforschung sagen, träges Wissen mit uns herumschleppen, das wir zwar im Kopf haben, aber nirgends anwenden können. Handlungskompetenz ist also von allergrößter Relevanz, und die dualen Strukturen kommen der Handlungskompetenz stark entgegen. Das ist für mich das zentrale Argument, die dualen Strukturen auch immer wieder stark zu unterstreichen. Professionelle Handlungskompetenz könnte man jetzt auch, da gibt es breite Debatten, wir brauchen, Berufsschullehrer brauchen das, Ausbilder brauchen das, Hochschullehrer brauchen das, ein gutes Fachwissen, ein fachdidaktisches Wissen, ein pädagogisches und kommunikatives Wissen. Also auch, wie funktioniert überhaupt Kommunikation? Da ist schon pädagogisches Wissen auch, wie wirkt denn eigentlich die Umwelt auf die einzelne Lehr-Lern-Situation, also die Lernumgebungen mitzureflektieren. die Familie zum Beispiel oder die Peer Groups oder die Jugendverbände. Das sind Dinge, die das Wissen so etwas ausweiten, die aber die Lehr-Lern-Situation, die Motivation am Tage X sehr stark beeinflussen. Wir brauchen Organisations- und Interaktionswissen und wir brauchen ein starkes Beratungswissen für unsere Personen. Interorganisationale Kooperation basiert also auch, wenn man die Professionalisierung betrifft, auf A, Höherqualifizierung, also Fortbildung unseres Personals, durchaus Differenzierung und Diversifizierung, weil wir sehr unterschiedliche pädagogische Berufe haben, die aber multiprofessionell zusammenarbeiten. Das ist das Neue vielleicht daran. Das Letzte erläutere ich mal nicht, das ist die Delegitimierung, kennen Sie alle, dass wir als Eltern immer klüger sind als die Lehrer unserer Kinder und dass aufgrund des Wissens, das durchaus über Medien auch ansteigt, wir ein Stück der pädagogische Autorität den pädagogischen Wissensträgern entziehen. Ist aber nicht unser Thema hier jetzt exakt. Gell? Höherqualifizierung und die Multiprofessionalität nimmt gerade bei vernetzten Institutionen enorm zu. Ich komme damit zum Schluss. Wer Vernetzung leben will, wer Vernetzung umsetzen will, wer interorganisationale Kooperation lebendig machen will, der braucht auch ein kluges, wir nennen es jetzt in München zurzeit, ethikorientiertes Führungsmanagement und arbeiten daran. Mit Audi zurzeit, mit der Roman-Herzog-Stiftung, aber auch mit ganz anderen Stiftungen. Dieser Begriff, der ist uns wichtig, was ist das? Auch der Leiter einer Organisation, einer pädagogischen Organisation, braucht das Wissen über die Bedeutung von Visionen und von Sinn. Er braucht die Fähigkeit, Kommunikation möglichst transparent zu machen. Ich kann es nur so nennen, da stecken eine Vielzahl von Trainings und auch gruppendynamischen Kenntnisse darin. Zielvereinbarungen, der Wunsch, dass die Mitarbeiter autonom und partizipativ sind, äußerst wichtig. Wir brauchen eine konstruktive Rückmeldung über das, was unsere Institution leistet, gerade wenn wir in vernetzten Organisationen etwas erreichen wollen. Und wir brauchen, das würde ich fast unterstreichen wollen, eine intra- und interorganisationale Wertschätzung. Ohne eine Wertschätzung, wenn wir miteinander arbeiten, eine ganz offen und deutlich auch zum Ausdruck gebrachte, auch ehrliche Wertschätzung, wird eine solche Kooperation nicht funktionieren. Wir brauchen Wachstum, damit meine ich ökonomisches, aber vor allen Dingen auch personales Wachstum und die schon genannte fachliche und soziale Kompetenzförderung. Natürlich muss ein Leiter, eine führende Persönlichkeit ein gutes Vorbild sein und auch für in seiner eigenen Organisation, aber vielleicht auch generell auf Gesellschaft einen Blick auf Gerechtigkeit und Fairness haben, um gerade im pädagogischen Bereich anerkannt zu werden. Aus den Lernregionen wissen wir noch ein bisschen mehr. Wir müssen, wenn wir regional kooperieren wollen und ein Management aufbauen, unbedingt die aktuelle Problemlage der Region aufgreifen. Das bedeutet Bildungsberichterstattung regionaler Art, ist im Gange, DIPF macht das intensiv auch in der Beratung. Und wir müssen auf der Basis dann gemeinsame Ziele und Visionen für also Regionen spezifisch auch formulieren. Wir müssen die Ressourcen in einer Region bündeln, niemanden ausschließen. Kann fatale Wirkungen haben, dann haben Sie plötzlich zwei Netzwerke, die gegeneinander arbeiten, haben wir auch empirisch beobachten müssen. Wir müssen die soziale Kohäsion herstellen, das heißt also einen ganz engen Erfahrungsaustausch um das Vertrauen. Dieser Begriff ist zwar eine Wärmemetapher, aber trotzdem ist sie hochbedeutsam. Wir brauchen Vertrauen ineinander und wechselseitiges Vertrauen. Wir haben festgestellt, dass wenn die Kommune, also solche in der beruflichen Bildung, aber auch in der Weiterbildung, auch in der frühkindlichen Bildung, solche Vernetzungsinitiativen unterstützt, der Landrat oder der Stadtrat oder einflussreiche Stadträte oder der Bürgermeister, dann hat das mehr Nachhaltigkeit, dann sind auch die Institutionen mehr bereit, mehr zu investieren in entsprechende Kooperationen. Wir müssen die Netzwerkkonstruktion weiter treiben, die Erfahrungsbasis des Netzwerks immer wieder erweitern, also immer wieder offen sein und damit auch risikobereit sein, auch andere aufzunehmen, die Leadership-Kompetenzen aufzubauen, insbesondere um Konkurrenz zwischen und untereinander abzubauen. Letztlich geht es ja doch darum, gezielte Lösungen für spezifische regionale und kommunale Problemlagen zu erzeugen. habe das versucht, nochmal zusammenzufassen in einer Qualitätssonne. Lassen Sie mich das ruhig so fast etwas literarisch benennen. Qualität durch Kommunikation heißt, wenn ich jetzt zusammenfasse, horizontale und vertikale Abstimmungen und damit gemeinsame Zielformulierung. Es heißt, interorganisationale Kooperation sehr bewusst einzugehen. Es heißt, die Professionalisierung, die Fortbildung des Personals durch Kompetenzaufbau im genannten Sinne aktiv immer wieder anzugehen, also Fortbildungen anzubieten, Ethical Leadership im genannten Sinne zu implementieren. Wir glauben, ein Bildungsmonitoring zu verankern, das geht nicht ohne Evaluation. Wir brauchen auch verlässliche Daten, um diese Daten, diese Veränderungen auch immer wieder benennen zu können, die sich in einem oder in zwei Jahren auftun, um sie dann durch Evaluation und Feedback den Akteuren zurückzumelden. Das ist übrigens auch extrem motivierend, wenn das positiv ist, aber auch nicht unbedingt demotivierend, habe ich in den USA festgestellt, wenn man keine Fortschritte macht, weil man dann Veränderungen der Handlungsstrategien vornehmen kann. Und dieser sozialwissenschaftliche Begriff ist mir wichtig. Role-taking and role-making, ein Begriff aus den 70er, 80er Jahren, aus dem symbolischen Interaktionismus. Was heißt das? Wir müssen in der Lage sein, uns in die Interessen und die Erwartungen an unsere Organisation eindenken zu können und diese Interessen und Erwartungen der anderen so in der eigenen Institution zu verarbeiten, dass wir damit gut antworten und leben können. Und das ist Role-Making. Das heißt nicht, dass wir immer das machen, was der andere von uns erwartet. Das geht im zwischenmenschlichen Bereich nicht. Und das geht auch im organisatorischen Bereich nicht. Sondern wir müssen aber die Erwartungen identifizieren, verarbeiten und dann in diese Kommunikationsprozesse wieder, das sind Aushandlungsprozesse manchmal, eintreten. Damit komme ich zum Schluss. Was heißt das noch organisationspädagogisch oder organisationstheoretisch? Auch ein Begriff von Max Weber, den Iron Cage, also extrem verhärtete, verkrustete Strukturen auflösen, keine rigiden bürokratischen Strukturen, trotz der formalen Rationalität, die wir schätzen, darf das nicht verkrusten. Wir müssen die Handlungsfreiheit des Einzelnen schützen ein Stück, weil eine Institution auch nicht alles vorhersagen kann, welche Erwartungen und Anforderungen auf eine Institution zukommen. Da brauchen wir eben aber auch hochkompetente, verlässliche Personen, in die wir Vertrauen haben, denen wir aber auch Handlungsfreiheit zubilligen. Wir brauchen eine ethisch reflektierte Führung. Wir müssen die realen Wirkungen unserer Kooperation, unserer Vernetzung, unseres Commitments und der Kommunikation doch überprüfen. Ich denke übrigens nicht nur Output, sondern auch die Prozesse uns anschauen. Ich denke mittlerweile auch den Input. Reichen die finanziellen Mittel? Reichen die Lehrer? Sind die Räumlichkeiten hinreichend? Das sind Input-Variablen, die wir ein bisschen, finde ich, vernachlässigt haben, weil der Output kann sich nicht von alleine verändern, der kann sich nur dann verändern, wenn die Prozesse sich verändern und wenn der Input sich verändert. Und das haben wir erkannt, aber das müssen wir auch messen. Und ein letzter kurzer Satz, also ich bin kein Freund des Begriffs der Steuerung, ja, sondern eher eine reflektierte Gestaltung. Auch was Wissenschaft hier über Bildungsmonitoring leisten kann, das ist Wissen. Und dieses Wissen kann man verarbeiten. Die Politik und die Praxis verarbeitet das sehr aktiv. Diese Verarbeitung und die entsprechenden Zielfindungsprozesse kann die Wissenschaft den Praktikern oder der Politik nicht abnehmen, obwohl wir natürlich unsere eigenen Ziele auch manchmal haben. Das ist aber nicht das Zentrale. Es muss diese reflektierte Gestaltung mit diesem neuen und vorhandenen Orientierungswissen geleistet werden, von der Praxis, von der Politik. Dann, glaube ich, kann Commitment in einer Bildungsdemokratie wirken. Und dann, glaube ich, erreichen wir auch, wir sind auf diesem Weg, würde ich sagen, nicht, dass wir große Rückzieher da gemacht haben, dann erreichen wir auch in den nächsten Jahren auch noch mehr für die Gestaltung unserer Bildungsdemokratie. Herzlichen Dank.